Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und heute geht es auf große Reise. Das International trägt die Stiftung Mozarteum nämlich nicht ohne Grund im Namen. Ihre Aufgabe ist es auch, Mozarts Erbe in die Welt zu tragen. Und deswegen sind die Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung und auch Mozarts Originalinstrumente immer wieder auf Reisen. Der Präsident der Internationalen Stiftung Mozarteum, Johannes Honsig Erlenburg, hat über die Jahre ein spannendes Reisetagebuch gefüllt. Im heutigen Podcast-Talk öffnet er es für uns und er gibt uns auch spannende Einblicke in die Welt der Staatsbesuche. Viele Größen aus der internationalen Politik und auch aus den Königshäusern der Welt sind nämlich große Mozart-Fans. Als ich Johannes Honsig Erlenburg in seinem Büro in Salzburg besucht habe, wollte ich aber zuerst einmal wissen, welche Stempel die Stiftung Mozarteum in ihrem Reisepass hätte, wenn sie denn einen besitzen würde.
Der Pass wäre dick gestempelt. In manchen Momenten hätte man vielleicht Schwierigkeiten, in die USA zu reisen, weil der Pass hat vielmals die Einreise nach Kuba. Und das hat einen Grund, weil dort ein wirklich sehr berührendes Projekt entstehen konnte. Aber es sind natürlich die europäischen Länder, es sind die asiatischen Länder, es sind Kolumbien nochmal zurück mit Lateinamerika. Es ist eine Vielfalt und es gibt ein paar weiße Flecken. Ja, viele weiße Flecken gibt es. Es gab eine Reise, da war ich nicht dabei, auch in die Geburtsstadt von Tschaikowski nach Russland, in der jetzt Nähe, also es ist einige hundert Kilometer von Moskau entfernt. Damalige Direktorin der Mozart-Museen ist hingereist. Ich meine, es schmerzt wirklich, weil Menschen sind Menschen und Menschen lieben auch das, was wir lieben, und es verbindet uns mit Musik Mozarts. Und die Es war eine Delegation vor Jahren in Salzburg, hat gebeten, kann nicht zu einem bestimmten Jubiläum auch die Stiftung Mozarteum in dieser Geburtsstadt und auch im Geburtshaus Tschaikowskis anwesend sein. Ja, Gabi Ramsau hat das damals gemacht. Und Tschaikowski hat Mozart geliebt. Die ganze russische Literatur ist auch immer durchdrungen, wenn man Dostojewski und Tolstoi liest und so weiter. Wann immer Mozart Klaviersonate und Mozart Musik auch da eine Rolle spielt. Ja, und das ist ein Land, das man natürlich der Menschen wegen bereisen wollte, und es ist weggeschnitten im Moment. Aber baltische Länder, ich erinnere mich auch an einen Besuch in Litauen, große Begeisterung für dieses Weltkulturerbe. Und ja, es sind große Freuden im Arabischen oder auch Nahen Osten. Ich habe eine persönliche Verbindung in den Libanon, weil ein Schwiegersohn Libanese ist. War immer auch die Idee, es gab ein wunderbares, oder gibt doch immer ein wunderbares Klassikfestival in Beirut, Bustan-Festival, auch dort anwesend zu sein, haben wir nicht zustande gebracht. Ja, das sind Welten und Bereiche Afrika. Afrika ist ein Kontinent, den wir nicht so wahrnehmen konnten bisher, hat natürlich seine Gründe, aber die Flecken sind noch groß.
Also stehen auf jeden Fall noch ein paar Reisen an und wir werden auch gleich mal reinschauen in die verschiedenen Reisen, aber vielleicht zuerst auch, weil klar, das Internationale, das ist im Namen der Stiftung und ihr seid einfach die Repräsentanten nach außen für Mozarts Werk. Das ist eine Sprache, die versteht man überall. Deswegen kann man auch überall damit hingehen. Aber warum ist es vielleicht mal so ganz kurz zusammengefasst so ein unglaublich wichtiger Teil? Und wir haben auch in vorherigen Folgen schon mal gehört, wie aufwendig das teilweise ist, auch die Mozart-Instrumente dann an einen anderen Ort verreisen zu lassen. Aber warum ist euch das so wichtig, dass ihr wirklich international präsent seid mit Exponaten, mit Instrumenten bei den Menschen in der ganzen Welt, wo du gerade schon aufgezählt hast?
Ja, da gehen wir zurück in die Entstehungsgeschichte der Stiftung. Es ist einzigartig. Die Familie Mozart hat sozusagen dieser damaligen Einrichtung, die aus einem persönlichen Engagement von Menschen von Salzburg und auch die hierher gekommen sind, dieses Interesse gezeigt haben für ihren quasi Sohn, den man auch mal rausgeschmissen hat, was zu tun. Die Familie Mozart war tief beeindruckt und hat im Grunde das gesamte, sozusagen den gesamten Nachlass, was noch vorhanden war, dieser damaligen Dommusikverein und Mozarteum überlassen. Das ist die Geburtsstunde der Stiftung Mozarteum gewesen. Name nachher dann auch in Richtung Stiftung gewandelt. Sind wir nicht in der Rechtsform, aber wir sind die Erben der Familie Mozart und haben klare Aufgaben, Mozarts Leben und Werk den Menschen zugänglich zu machen. Und wenn wir das ein wenig in den Epochen sehen, naja, was macht man im 19. Jahrhundert? Das Werk ist nicht zur Gänze veröffentlicht. Die ganzen, was weiß ich, Erinnerungsstätten muss man irgendwann einmal erst bestücken. Man sammelt zusammen, man fängt an zu veröffentlichen. Und irgendwann in diesem 20. Jahrhundert hat man dann ziemlich viel erreicht. Dann fängt man an, sehr viel feiner zu werden. Alles spielt sich sehr, sehr im hiesigen Raum des sozusagen authentischen, dieser Salzburg-Konzentrierung ab. Man erwirbt das Mozart Geburtshaus in der Zeit vom Ersten Weltkrieg, obwohl man keinen, was war das damals, Heller Kreuzer hatte, aber doch konnte man das sichern. Und später dann mit japanischer Hilfe, da sind wir schon, in der Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts das Mozart-Wohnhaus, baut das wieder auf und erfüllt eigentlich sehr viel, was so an Grunderfordernissen war, um mal das Ganze zusammenzutragen. Dann macht man eine Mozart-Woche seit 1956, bringt doch die Musik irgendwie mehr und mehr zum Leben. Salzburger Festspiele gibt es parallel dazu schon. Davor waren auch schon die Mozart-Feste. Also all das ist aus dieser Welt, aus dieser Intention, Mozarts Werk bekannt zu machen, entstanden. Und irgendwann in dieser Wende 21. Jahrhundert wird man sich mehr und mehr bewusst, ja, wir müssen nach draußen gehen, in die Welt hinaus, weil ja, wir sind so dankbar und bestens versorgt mit all dem, was wir hier hören können. Aber lass uns doch bitte das auch den Menschen bringen, die da nicht so den Zugang haben. Und ein Musterbeispiel für diese Umsetzung der Idee ist das sogenannte Kuba-Projekt. Also es liegt, das will ich damit sagen, in der Natur der Entwicklung einer Institution, sich in verschiedenen Weisen zu verwirklichen. Und die Hauptverwirklichung ist heute, zu den Menschen zu gehen. Digital, großartig, bitte, wer immer die Gelegenheit hat, schaut euch dieses Köckl-Verzeichnis an, das Digitale, das ist einfach großartig. Du kannst dich in dieser Welt des Mozartschen Werks herumspielen, du kannst ordnen, du kannst dir die Stücke in A-Dur zusammenstellen, du kannst dir die Kammermusik zusammenstellen, du kannst dir zusammenstellen, was ist in diesen Jahren geschehen, du kannst einmal auf sozusagen in einer Liste alle Klavierkonzerte dir ansehen, anhören und auch zuordnen. Und kurzum, digital und vielfach ist das nicht so, auch heute nicht selbstverständlich, dass man diese Zugänge findet. Also und trotz KI und allem, was ist, die Menschen leben halt doch noch von der Authentizität. Also gehen wir auch mit den Instrumenten raus in die weite Welt. Und ja, das ist eine der Hauptaufgaben der Stiftung Mozarteum seit wohl der Wende vom 20. ins 21. Jahrhundert. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich da ein bisschen mitwirken kann.
Ja, nimm uns doch mal mit auf so eine Reise. Was ist deine Aufgabe als Präsident? Bist du nur der Repräsentant oder bist du schon vorher dabei, wenn es darum geht, überhaupt den Kontakt herzustellen? Also ihr wart ja zum Beispiel auf der Expo auch mit dem Bundespräsidenten unterwegs. Was sind so deine üblichen Aufgaben und Funktionen?
Also Gott sei Dank gibt es ein wunderbares Team. Es gibt wirklich top-professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Teil jetzt von Organisation, von Logistik, es ist hochkomplex, und das war ja auch eine Frage davor noch, es ist hochkomplex, wie diese ganzen Vorbereitungen laufen müssen mit den Instrumenten, wer darf sie begleiten, wie sind sie versicherungstechnisch und. Also meine Aufgabe ist, mitzuwirken, diese Identität auch der Stiftung zu verbreiten. Ich habe jetzt sozusagen das Geschenk, dass ich nebst meinem Jurastudium, ich bin ja in dem Beruf beruflich als Anwalt tätig, auch Musik, also Klavier und Orgel studiert habe und habe damit auch die Möglichkeit, mich in diese Welt hineinzufinden. Ich habe die Möglichkeit, diese Erfordernisse in der Kunstwelt, auch wie man präsentiert, wie man auch die Qualität vermittelt, mitzudenken und mitzuentwickeln. Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich bin dabei, aber ich versuche dann auch, wenn es um das Präsentieren zu geht, dass ich auch von dem, worüber ich spreche, das verstehe und auch es innerlich transportieren kann. Also ich habe eine starke Leidenschaft, die ja damit in Verbindung steht, und so gesehen erreicht man auch damit die Menschen. Aber es ist nicht meine, schon gar nicht meine alleinige Aufgabe, es ist diese gesamte Identität der Stiftung Mozarteum, die wir hier mitnehmen können. Und gerade wenn ich an die wunderbare Leiterin von den internationalen Projekten, die Maria Reiser, oder auch an den Direktor der Mozart-Museen oder jetzt den Geschäftsführer Linus Klumpner, das sind Menschen, die mit Herz und Seele und hoher Professionalität diese Auslandsprojekte und Auslandsreisen vorbereiten. Und ich wiederhole mich, es ist hochkomplex. Es sind die ganzen Zollbestimmungen, es ist die ganze Sicherheit, es ist die Logistik. Immer zwei Personen, die ein Instrument begleiten müssen. Und das A und O der ganzen Geschichte ist, dass wir mit etwas kommen, was einzigartig ist. Und das ist eben überwiegend die Welt aus Mozarts Musikinstrumenten. Und da sind wir privilegiert, dass wir speziell die Mozart-Streichinstrumente, zwei Violinen, Salzburger und Wiener Violine, seine Bratsche, seine Kindergeige, im Ausland dann auch spielen lassen können. Wenn das dann auch noch geschieht, dass zum Beispiel in Japan japanische Künstlerinnen und Künstler oder auch in Kolumbien, die Kolumbianer oder in Kuba, wer immer dann auf diesen Instrumenten spielt, dann erreichen wir noch ganz anders die Herzen. Und ja, es hat eine emotionale, es hat eine auch ein bisschen, dieses Gefühl, Mozart hat dieses Instrument gespielt und jetzt spielt das ein Mensch aus dieser heutigen Generation. Ja, man muss sich einlassen, aber es ist wunderbar. Ich meine, es steht jetzt an, auch die Ausstellung, große Mozart-Ausstellung in der Morgan Library in New York. Allein auch das, wenn du in red mal gar nicht jetzt von dieser ganzen queren Zeit, in der sich das abspielt, aber wenn du jetzt in New York, wo alles sozusagen sich zusammentrifft und diese letztendlich wirklich die Qualität der Museen, dann auch diese Vielfalt von Menschen und die Vielfalt von Kunst und Einfluss und natürlich Business und alles zu dem. Und dann im Herzen der Stadt, in der Morgan Library, die eine Ikone einer Kulturstätte ist, eine Ausstellung, die sozusagen Mozarts Leben und Werk in einer sehr emotionalen Form auch gewidmet ist. Das berührt mich sehr, speziell in dieser Zeit, weil ich meine, wir haben uns schon auch Gedanken gemacht in Kuba und wie können wir und in diese Humanität Mozarts, die ja tatsächlich genau gegenteilig zu dem ist, was sich in den Vereinigten Staaten im Moment so etabliert, nämlich, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen. Das ist besonders berührend, dass das jetzt stattfindet. Sicher, die Morgan Library ist jetzt von einem, oder auch die Community dazu, von einem Geist der Offenheit getragen. Und da die sind auch privat organisiert und da laufen sie nicht Gefahr, dass sie Trump Morgan Library heißen. Also das wird nicht passieren. Aber die Bedenken der Menschen, was das so um sich herum vorgeht, die spürt man. Ich war im November in New York und man hat das schon sehr sozusagen mitbekommen. Und umso wichtiger auch in so einem Moment so eine Ausstellung zu machen oder auch so eine Begegnung zu machen.
Und genau zu dieser Begegnung können wir jetzt mitkommen. Johannes Honsig-Erlenburg hat vorher schon erzählt, die Originalinstrumente reisen nie alleine. Deshalb ist jetzt Linus Klumpner, der Geschäftsführer der Internationalen Stiftung Mozarteum, mit den Mozart-Instrumenten nach New York geflogen. Extra für uns hat er ein kleines Podcast-Reisetagebuch aufgenommen.
Es ist früh morgens im Zug nach Wien und wie schon vorhin gesagt, geht unser größter Schatz, die Geige von Pietro Antonio della Costa, Wolfgang Amadeus Mozarts originale Reise auf Fahrt. Dieses Mal ist es eine besondere Geschichte, weil die Geige bei der Ausstellung in der Morgan Library im Rahmen bei einem Konzert gespielt wird. Und wie immer ist es so, dass natürlich alles sehr geheim und streng abläuft. Der Zug ist auch noch ganz leer und es ist immer ein besonderes Moment, wenn diese wundervollen Instrumente in die Welt hinausgehen. Am Geräusch unschwer zu erkennen ist, sind wir jetzt hoch über den Wolken und sind am Weg nach New York, wo bald die Ausstellung Wolfgang Amadeus Mozart Treasures von der Mozarteum Foundation in Salzburg eröffnet wird. Mit im Gepäck die Mozart-Geige von Pietro Antonio della Costa und man glaubt, es kam auch hier auf geheimen Wegen. Es ist sehr banal, die Geige reist im Overhead-Bin, also im Handgepäckfach. Das muss auch so sein, weil du das am besten verwahrt. Es ist schon irgendwie immer lustig, wenn man hier sitzt und nicht das Gefühl hat, dass die Menschen einfach wissen, was über ihren Köpfen war. Das ist nämlich eines der größten und bedeutendsten kulturellen Erbstücke der Republik. Gerade stehe ich jetzt hier in der Morgan Library vor den Galleries. Es ist ganz kurz vor der Pressekonferenz. Heute ist der große Tag. Es wird alles vorbereitet. Und ich war gerade schon auf ein kurzes Sneak Preview, wie man so schön sagt, hier und habe mir die Galleries angeschaut und es ist einfach hoch beeindruckend, unsere Kostbarkeiten und Schätze hier zu sehen. Sie sind lange Wege gegangen, es waren komplizierte Transporte, so eine Kunst nach New York zu bringen, passiert ja nicht einfach so, sondern da braucht es viele administrative Dinge im Vorhinein, die geklärt werden müssen. Und wie gesagt, es ist schon sehr berührend, dieses österreichische Kulturgut so fernab der Heimat zu sehen, vor allem in diesem musealen Kontext, weil es natürlich etwas ganz anderes ist, wenn das nicht in der historischen Gedenkstätte in Salzburg, sondern hier in New York hängt. Wirklich atemberaubend. So, die Pressekonferenz ist vorbei und jetzt stehe ich hier gerade mit Deborah.
Hallo.
Und Deborah hat gemeinsam mit Armin Prinzing, unserem Bibliothekar, und mir die Ausstellung mitkuratiert. Und ja, vielleicht sag kurz, wie deine Eindrücke sind, wenn jetzt alles hier ist, nach so vielen Jahren an Arbeit.
Für mich ist es eine große Ehre, in meinem Heimatland die Ausstellung zu sehen und besonders heute Morgen bei der Pressekonferenz zu erleben, wie die Leute reagieren. Und das macht mich eine unglaubliche große Freude. Und der Weg war lang, manchmal kompliziert, aber wir haben super gut mit der Morgan Library gearbeitet und jetzt sieht man, was daraus kam und es ist eine tolle Sache.
Ja, kann ich nur zustimmen und jetzt werden wir mal durch die Galleries gehen. Heute Abend gibt es noch eine Gala und wenn wir zurück in Salzburg sind, freuen wir uns, euch mehr erzählen zu dürfen. Aufregende Wochen in New York liegen hinter uns und jetzt einige Tage wieder hier zurück in Salzburg. Ich muss zugestehen, dass die Reise etwas strapaziös war, weil wir in die weltlichen Sphären der Sicherheitskontrollen Probleme in den USA geraten sind. Aber das gehört einfach dazu, wenn man international viel unterwegs ist. ist es doch so, dass wir auf wirklich grandiose 2 Wochen zurückblicken. Es gab einen wunderschönen Galaabend in den Räumlichkeiten der Morgan Library. Und was wirklich besonders schön war, dass wir auch als Stiftung noch die Möglichkeit hatten, dann zum Schluss als sozusagen krönenden Abschluss unseres Aufenthaltes einen kleinen Empfang in der Morgan Library zu geben, bei dem wir eine Gruppe unserer wichtigsten Verehrerinnen und Verehrer eingeladen haben, zu einem ganz besonderen Anlass, nämlich einem Konzert auf dem Originalklavichord Mozarts, bei dem Alexander Gergiev, einer der führenden, auch sehr jungen Musiker, spezialisiert auf alte Musik und vor allem aber auch auf die Gattung des Klavichords, was sehr spannend ist, aber das ist eine eigene Geschichte. Und er hat auf dem Originalklavichord in der historischen Bibliothek J.P. Morgans gespielt. Und das ist eine der bedeutendsten Bibliotheksräume der Welt. Man ist dann dort und ausgestellt ist eine Gutenberg-Bibel, das Lindau-Evangeliar, also eine der mit Abstand wichtigsten frühmittelalterlichen ottonischen Handschriften. Und dann ist man dort umgeben von diesen Schätzen der Menschheit und inmitten dieser spielt Mozarts Musik. Und das hat die Leute auf einer so hohen emotionalen Ebene berührt, dass auch uns noch einmal bewusst geworden ist, was eigentlich Mozart für die Menschheit bedeutet, nämlich ihnen immer wieder als Quelle der Inspiration zu dienen, sie aus dem Alltag herauszuholen und ihnen auch neue Wege, Perspektive aufzuzeigen. Und das war wirklich ein sehr, sehr berührender Abend, den wir da hatten. Was aber auch sehr schön war, es war dann, nachdem dieser Trubel der Eröffnung vorbei war, habe ich mich an einem Sonntag, als ich dann mal frei hatte, ein paar Stunden in die Morgan Library gesetzt. Und was unfassbar schön ist, ist, das Publikum besteht zu großen Teilen aus jungen Menschen, aus Familien mit Kindern, sehr viele Studierende mit ihren Instrumenten. Und die tauchen dann ein in diesen Kosmos Mozart und verstehen eigentlich dann erst, was es noch alles gibt an Originalen, das mit diesem großen Genie zusammenhängt. Und dass wir das mit der Welt teilen dürfen, ist, glaube ich, einer der berührendsten Aspekte dieser Ausstellung und hat mich auch wieder überzeugt, dass es der absolut richtige Weg war, den wir hier gegangen sind, auch noch einmal, um zu unterstreichen, dass es die oberste Bestrebung der Stiftung Mozarteum ist, eben nicht nur hier in Salzburg Mozart zu preisen, das Andenken zu bewahren, sondern es eben in die Welt hinauszutragen.
Was für ein berührender Reisebericht. Und wie schön zu hören, dass Mozart auch in einer angespannten Weltlage Menschen auf der anderen Seite der Welt berührt und zusammenbringt. Und an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Linus Klumpner für diese Einblicke in dein ganz persönliches Reisetagebuch. Wir haben gehört, Linus ist mittlerweile wieder zurück in Salzburg und dahin geht's jetzt auch für uns wieder zurück, besser gesagt zu Johannes Honsig Erlenburg. Denn wenn internationaler Staatsbesuch nach Salzburg kommt, dann setzt er sich manchmal sogar höchstpersönlich an Mozarts Hammerflügel.
Ja, ich bin ein Dilettant und Amateur. Ich liebe natürlich die Musik und ich habe über Jahre, also Klavier und Orgel, auch am Mozarteum studiert. Mein Orgelspiel ist enden wollend, weil ich das jetzt nicht mehr die Zeit habe, aber ich bin recht brav wieder am Klavier. Und ja, ich spiele auf Mozarts Hammerflügel, was ein besonderes Geschenk ist. Ein Repertoire, das für mich überschaubar ist, aber mit großer Leidenschaft und Freude. Ja, ich habe besondere Momente, weil dann doch diese Verbindung als Präsident und dann sich ans Klavier zu setzen, ja, eine gewisse Bedeutung hat auch. Und man muss natürlich achtsam sein, dass es nicht für einen selbst und für die Anwesenden peinlich wird, aber das versuche ich im Griff zu behalten. Aber ja, nein, es sind besondere Momente. Auch es waren in der Zeit auch von der Bundespräsident Fischer, der liebte es in Salzburg immer in Mozarts Wohnhaus zu kommen. Ich habe immer dann auch eine sehr schöne Mezzosopranistin am Hammerklavier begleitet. Er kannte sie schon, hat sich schon gefreut dann auf die junge Sängerin. Und das waren und sind nach wie vor besondere Momente. Oder mit einer jungen Koreanerin, hatte ich vorbereitet aus Anlass des Besuches des koreanischen Außenministers, eine Mozart-Klaviersonate vierhändig. Er ist dann gekommen mit dem österreichischen Außenminister. Es war so ein Spaß, weil, ja, das, wenn man noch dazu dann jemanden vierhändig spielend auf der Seite hat, die professionell spielt, kann man sehr schön mitfahren. Es war eine super Stimmung. Die Koreaner sind ja überhaupt eine eigene Art. Sehr, sehr lebendig sind die Italiener des asiatischen Bereiches. Also sie haben sich dann auch gleich ausgetauscht und die Studentin und der Außenminister. Und ja, es hat so seine Wirkung. Mozart verbindet.
Und beeindruckt anscheinend auch Staatsmänner, hast du jetzt gerade erzählt, die ja eigentlich sehr viel rumkommen und sehr viel sehen und sehr viel hören. Aber kriegst du die dann mit Mozart-Musik und vor allem auf den Originalinstrumenten wirklich noch beeindruckt?
Es ist erstaunlich, doch ja. Erstens einmal, die Musik und die Achtung vor dem Musik und dem Spiel erzeugt einmal zunächst, erzwingt und erzeugt Ruhe. Und ich erinnere mich an auch einen Besuch, es war, glaube ich, der chinesische Präsident, fällt mir natürlich jetzt der Name nicht ein, aber sei es wie sei, es war der chinesische Präsident zu Besuch im Mozart-Wohnhaus und man hat ihm angesehen, alles ist ein bisschen mühsam und jetzt muss er da sitzen und dann hatten wir vorbereitet Musik mit einem sehr netten Salzburger Mädchen, die auf der Kindergeige gespielt hat und wie allein diese Mimik im Gesicht sich geändert hat und sich diese Öffnung auch für so etwas und dann auch die Bereitschaft dazu zu hören und sich dem kurz hinzugeben. Ja, es sind, ich meine, die Kehrseite der Sache ist, ich hatte die Möglichkeit, dreimal am Hof des japanischen Kaisers zu sein, also zweimal als Kronprinz und zuletzt auch vor 2 Jahren, wie schon Naruhito Tenno, also schon als diese sozusagen die Kaiserfunktion übernommen hat. Und er gilt als der japanische Kaiser als äußerst zurückhaltend scheu. Spricht man über Musik und Mozart, er ist nicht zu stoppen. Es ist unglaublich, mit welcher Freude und welchem sozusagen Entzücken er sich diesem Thema dann auch widmet. Dann auch, wir waren jeweils mit einem Mozart-Instrument, wenn wir in Tokio waren, dann auch beim Kronprinz oder beim Kaiser. Eine andere Welt als am britischen Hof waren wir noch nicht. Wiewohl man sagt, der englische König habe eine große Affinität auch zur klassischen Musik. Ne? Sehen wir mal. Aber es ist sehr, sehr berührend, wenn er dann auch das Instrument, er hat Bratsche gelernt, in die Hand nimmt und dann und es dann spielt. Ah, sehr schön.
Was für ein Moment. Und von diesen wird es auch in Zukunft noch ganz viele geben. Die Internationale Stiftung Mozarteum wird natürlich weiter auf Reisen gehen. Und auch zu Hause werden Menschen aus der ganzen Welt mit Mozarts Erbe begeistert werden können. Wenn Sie das nächste Mal in Salzburg sind, sind natürlich auch Sie herzlich eingeladen, unser Gast in den Mozartmuseen zu sein. Alle Infos zu Orten und Öffnungszeiten finden Sie auch in unseren Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns auch hier im Podcast weiter auf der spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten. Es gibt noch viele spannende Geschichten zu entdecken. Abonnieren Sie einfach unseren Podcast und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen. Ich bin Larissa Schütz, bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.